Ja, vielen Dank für die spannende Einführung. Gut, dass es mir nicht gelungen war, rein technisch das Thema vorher hier schon in die Wand zu werfen. Aber jetzt ist es da. Kettenreaktion des Glaubens oder ansteckende Gesundheit. Ich konnte mich nicht so richtig entscheiden. Beide Überschriften passen zu diesem Text. Ich habe mal versucht, diesen Text, der ja aus ganz vielen Einzelschritten zusammengesetzt ist, mir ein bisschen grafisch darzustellen. Das mache ich oft, wenn ich einen Bibeltext verstehen möchte, dass ich dazu Bildchen male. Ich kann zwar nicht malen, aber für mich reicht's. Und der Computer, der macht es natürlich schön. Aber keine Sorge, das sieht jetzt ein bisschen durcheinander aus und ich drösel das jetzt so Schritt für Schritt auf. Es fängt also an, wir kennen Johannes den Täufer als einen, der am Jordan gepredigt und getauft hat, die Menschen vorbereiten sollte auf das Kommen Jesu. Und meistens war eine Volksmenge um ihn herum, aber hier im Text steht, zwei Jünger standen bei ihm. Einer von ihnen wird mit Namen genannt, Andreas, der andere muss Johannes gewesen sein. Das weiß ich deshalb, weil Johannes sich nie selber genannt hat in seinem Evangelium. Er war aber immer nachher auch in dieser Gruppe von Andreas, Johannes, Petrus und so weiter, Philippus, einer von denen, die da immer genannt wurden. Also man geht davon aus, das waren Andreas und Johannes. Und Johannes sagte zu ihnen, das ist das Lamm Gottes. In der anderen Übersetzung hieß es besser ausgedrückt, das Opferlamm Gottes. Wenn man das heute als Straßenevangelist am Bürgersteig den Menschen sagen würde, guck mal, das ist das Lamm Gottes, kein Mensch würde es verstehen. Aber damals war das anders. Das Alte Testament ist voll von Texten, von Beispielen, von bildhaften Handlungen, prophetischen Handlungen, mit denen Gott das Volk Israel vorbereitet hat auf den Opfertod Christi. Und dazu gehörten die Opferhandlungen. Man konnte nicht einfach in den Tempel gehen und sagen, Gott, vergib mir bitte meine Schuld. Oder anders gesagt, Gott, das war gestern nicht, das war gemeint von mir, vergib es mir. Oder ich habe da etwas, die Unwahrheit gesagt, bitte vergib mir, so wie wir das heute können. Sondern auf jede Bitte um Vergebung war begleitet von einer Opferhandlung. Und je nachdem war dann auch vorgeschrieben, wann es ein Schaf war und wann es eine Taube war. Darauf gehe ich jetzt nicht ein. Das Ganze, damit ging es wohl Gott darum, den Menschen klarzumachen, Sünde ist keine Harmlosigkeit. Sünde verdient den Tod. Der Lohn der Sünde ist der Tod. So sagt es Paulus dann im Römerbrief. In Römer 6. Heute hat Sünde einen völlig anderen Begriff. Da hat man gesündigt, wenn man zu schnell gefahren ist. Dann ist man ein Verkehrssünder. Und dann zahlt man eben seinen Strafzettel und dann ist alles wieder gut. Oder man möchte abnehmen und isst trotzdem das Stück Sahnetorte, weil man nicht widerstehen kann. Dann hat man wieder gesündigt. So ist uns der Begriff bei uns heute entleert, verharmlost. Wir haben gar kein Gefühl mehr in unserer Gesellschaft für das, was Sünde eigentlich ist. Anders damals. Die Jünger wussten es ganz genau. Ohne Tod keine Vergebung der Sünden. Ohne Blutvergießen keine Vergebung der Sünden. Aber Gottes Gabe ist das ewige Leben in Jesus Christus. Und deshalb, siehe, das ist Gottes Lamm. Und die Jünger wussten, damit meint er den Messias, auf den wir warten. Den Retter, der uns schon seit Jahrzehnten, ja seit Tausenden verheißen ist. Endlich ist er da. Und sie werden neugierig. Und gehen hinterher, fragen ihn, wo bist du, wer wohnst du? Und Jesus lädt sie ein, komm und sieh. Das war nachmittags um 4. Und wenn, damals war es sicher üblich, weil es auch spät dunkel wurde oder gar nicht dunkel wurde, wie in Russland um diese Zeit bald, nein, im Juni, wird es gar nicht dunkel. In Israel weiß ich nicht genau. Sicher, ich könnte mir vorstellen, bis Mitternacht blieben sie bei Jesus. 8 Stunden, maximal. Wie lange hast du gebraucht, bis du begriffen hast, Jesus ist dein persönlicher Retter? Ein paar Wochen? Ein paar Monate? Ein paar Jahre? Bei denen reichten 8 Stunden Begegnung mit Jesus und sie wussten es. Er ist der Messias. Wir haben ihn gefunden. Und diese Gewissheit, diese Überzeugung, die führte zur Kettenreaktion. Das müssen die anderen auch wissen. Und da steht dann im Text mehrmals, ich habe mir das rot markiert, sie fanden an der Stelle den Simon Petrus, später Petrus. Sie fanden den Nathanael. Wir haben gefunden. Wir haben gefunden den Messias. Es geht auch um das Finden in diesem Text. Jesus finden kommt dazu, den anderen finden. Jesus finden, den anderen suchen und finden, der muss es nämlich auch wissen. In der Kinderarbeit als Kindermissionarin habe ich das erlebt, dass die Kinder das zu Hause erzählten, mit Begeisterung. Ich habe mich bekehrt. Das war eine dumme Geschichte. Dann dachten die Eltern, ich gehöre zu einer Sekte und vorher hatten sie mir getraut. Aber die Kinder waren nicht zu bremsen, die haben das weitererzählt. Ich habe es dann auch bei Erwachsenen erlebt, habe mit einer Frau gebetet und sie stand vom Gebet auf und ging an den Büchertisch. Und ich dachte, jetzt empfehle ich ihr ein gutes Buch und sie nimmt eine Kinderbibel. Ich sage, möchtest du nicht eine Bibel für Erwachsene haben? Ja, die habe ich zu Hause. Aber mein Patenkind muss das doch auch wissen. Der andere muss es doch auch wissen. Ganz anders war es bei mir. Ich habe mich mit 14 bekehrt. Am nächsten Tag dachte ich, ich muss doch jetzt ein Zeugnis sagen. So hatte ich es doch gelernt. Ich muss das. Da war keine Begeisterung, sondern ein Muss. Bis meine Klassenkameradin dann fragte, du bist heute zu ernst. Was ist denn mit dir? Ja, ich habe mich gestern bekehrt. Bestimmt keine ansteckende Gesundheit. Eher das Gegenteil. Woran liegt es, dass wir nicht mehr so begeistert sagen können, der andere muss das da auch wissen. Ich muss es unbedingt, ich suche den anderen, dem ich es sagen kann. Vor einigen Wochen habe ich mir einen Akkuschrubber gekauft. Eine Entdeckung. Ich kann gar nicht sagen, wie viele aus meinem Bekanntenkreis jetzt schon darum wissen. Und gestern war ich bei meiner Schwester und habe bei ihr geputzt und ihr vorgeführt, guck mal, die Flecken gehen alle weg mit diesem tollen Ding. Warum habe ich das allen erzählt? Warum? Weil ich begeistert war. Weil ich überzeugt war, das Ding funktioniert. Das müssen die anderen auch wissen. Das müssen die sehen, wie das klappt. Ich glaube, uns fehlt manchmal die Begeisterung. Wenn wir einen guten Arzt gefunden haben oder ein gutes Medikament oder irgendwo ein Sonderangebot, das wissen unsere Freunde ganz schnell. Uns fehlt die Begeisterung. Ein Tag genügt. Und die anderen müssen es wissen. Warum funktioniert die Kettenreaktion nicht mehr? Die fehlende Begeisterung. Und da gibt es die Ursache, die Diagnose. Und da gibt es auch eine Therapie. Ein Grund könnte sein, wir haben uns daran gewöhnt. Ich bin in einem frommen Elternhaus aufgewachsen. Ich glaube, ich weiß nicht genau, was ich eher sagen konnte. Amen oder Mama. So bin ich aufgewachsen. Und als ich dann mich bekehrt hatte, als Jugendliche habe ich dann oft gedacht, ich habe das gar nicht so richtig erlebt, diese Vergebung, weil ich ja schon fromm aufgewachsen bin. Diese Begeisterung, bin ich richtig hier oder schallt das? Gut. Diese Begeisterung, die fehlte mir, weil ich gar nicht so diese Veränderung damals erlebt habe, wie andere, die vorher Alkoholiker waren, drogenabhängig, Befreiung erlebt haben. Das habe ich zum Teil, habe ich richtig bereut, muss ich sagen. Ich habe mir gewünscht, diese Befreiung, dieses Wunder doch auch mal zu erleben. Heute ist das anders. Nach 70 Jahren Lebzeit, da weiß ich sehr wohl um Sünde in meinem Leben. Und da werde ich oft nachts wach und werde an irgendwas erinnert. Das ist, tut mir leid, es tut mir weh. Aber dann kann ich auch staunen. Auch das hat Gott vergeben. Wir haben es eben gesungen. 1000 Gründe gibt es, 10.000 Gründe, für die wir danken können. Machen wir das noch? Ist uns das noch bewusst? Im Lied ja. Aber im Laufe des Tages können wir noch danken für Vergebung, für Barmherzigkeit Gottes. Auch das haben wir eben gehört. Wir leben nicht aufgrund unserer Gerechtigkeit, sondern wir wissen um die Barmherzigkeit Gottes. Können wir dafür danken? Sonst beten wir doch einfach, Herr, öffne mir die Augen dafür, wer ich eigentlich bin. So habe ich gebetet. Und Gott hat es getan. Und dann habe ich das gesehen, wie in einem Spiegel, wer ich eigentlich bin und wie groß das Ausmaß an Vergebung ist, für das ich Gott danken kann. Nicht nur die Vergebung. Manchmal sehe ich die Werbung für irgendwelche Medikamente und kann Gott danken dafür, dass ich diese nicht brauche. Für jede Bewegung, jedes Organ, das gesund ist, es gibt so vieles zu danken. Und je mehr wir uns das zur Angewohnheit machen, auch im Alltag, für die alltäglichen Dinge zu danken, je mehr begreifen wir, das kommt wirklich von Gott und ist nicht selbstverständlich. Und dann staunen wir wieder über Gott. Und dann ist die Begeisterung auch wieder da. Vor ein paar Monaten hat meine Schwester mir gesagt, dass ihr Neffe zum Studium gegangen ist und vorher war er aktiv in der Gemeinde und jetzt ist er völlig weg. Wir haben angefangen zu beten. Und jetzt, im Juni, wird er getauft in seiner neuen Gemeinde, dort, wo er studiert. Ist das ein Wunder? Eine Gebetserhörung? Kann es sein, dass wir viel zu wenig konkret beten und deshalb keine Gebetserfahrungen machen und deshalb wenig Grund zum Staunen haben? Jesus sagt, ihr empfangt nicht, weil ihr nicht bittet. Machen wir uns doch eine Liste und machen wir ein Häkchen dran. Wenn Gott es erhört hat, dann können wir wieder staunen. Dann wächst die Begeisterung. Und je mehr Begeisterung, desto mehr Kettenreaktion. Ich habe eben erzählt von meinem Zeugnisversuch als 14-Jährige. Ein paar Jahrzehnte später habe ich jemanden zum Gottesdienst eingeladen und die Person sagte, also das sieht gerade so aus, als wärst du begeistert, als würdest du gerne dahin gehen. Das habe ich noch nie erlebt. So ist der Unterschied. Ich war wirklich begeistert von meiner Gemeinde. Und dann kann man auch einladen. Und dann steckt das an. Ich erzählte, wir haben demnächst 3 Taufen in unserer Gemeinde. Eine Frau in unserem Alpha-Kurs litt sehr darunter, dass ihr Mann nicht gläubig ist. Wir haben miteinander dafür gebetet. Und dann war sie so begeistert von dem Alpha-Kurs, dass sie sagte, das möchte ich auch machen. Sie ist Fußpflegerin, sie wollte das in ihrer Praxis machen und ihren Patientenkreis dazu einladen. Aber dann kam was dazwischen, das klappte nicht. Und dann sagte ihr Mann von sich aus, mach's doch bei uns. Ja, hast du nichts dagegen? Nein, ich kann doch rausgehen. Mach's ruhig. Am vorletzten Abend ungefähr dieses Alpha-Kurses kam der Mann dazu. Er war immer zum Essen gekommen und dann weggegangen. Und sagte, ich will mich bekehren. Überraschung groß. Er war doch nie dabei. Jetzt im Zeugnis erzählte er. Erstens, seine Frau hat ihn immer vermittelt. Mir fehlt was. Und er war neugierig. Und dann, was hat er gemacht? Er hat sich auf die Treppe gesetzt und heimlich zugehört. Wie Nikodemus, der bei Nacht zu Jesus kommt. An den musste ich denken. Er sagt, es hat keiner gemerkt. Aber ich habe alles verstanden. Ich wollte doch auch wissen, was meine Frau so begeistert sein lässt. Es sind nicht immer die Worte, sondern die Ausstrahlung, die innere Begeisterung, die zur Kettenreaktion zur angesteckenden Gesundheit wird. Es gibt noch einen Hinderungsgrund, auf den kann ich jetzt nicht so sehr eingehen, das wäre ein Extra-Thema. Manche von uns sind immer noch bedrängt von Angst vor Gott, von Gewissensnöten. Und da fehlt, ist die Begeisterung natürlich erstickt. Ein falsches Gottesbild kann uns die Kraft nehmen, die wir brauchen, um andere anstecken zu können. Da fehlt uns die Gesundheit. Johannes sagt, Furcht ist nicht in der Liebe. Denn die völlige Liebe treibt die Furcht aus. Wir haben es eben gesungen. Du bist unser Vater. Traurig, wenn ein Kind Angst vor seinem Vater hat, das gibt's. Gott ist anders. Lasst euch gewinnen dafür, diese Angst abzulegen und Gott zuzutrauen, er liebt dich so, wie du bist. Es geht weiter. Sie finden dann den Petrus, führen ihn zu Jesus und Jesus sagt, du bist Petrus, der Fels. Dieser Name ist Programm. Petrus kennen wir als jähzornig, emotional, spontan, nicht als der Fels in der Brandung. Er ganz anders. So ist Jesus. Er ruft in die Nachfolge, er nimmt uns, wie wir sind, aber wir müssen nicht bleiben, wie wir sind. Er arbeitet mit unseren Schwächen und verändert sie. Aus Petrus, dem Wankelmütigen, dem Emotionalen, wird der Fels in der Brandung, weil Jesus es so will. Jesus selbst findet den Philippus. Der Name Philippus heißt Freund. Und auch das zieht sich durch die Evangelien, Apostelgeschichte durch. Philippus fällt immer wieder auf als ein Mann der persönlichen Evangelisation. Da kommt er zu Jesus und sagt, da sind Griechen, die wollen dich sehen. Er hat den Kontakt zu den Griechen gehabt, nicht die anderen, Philippus. Da ist in der Apostelgeschichte der Äthiopier, der Gott sucht. Wen sendet Gott dahin? Den Philippus. Philippus, der die Freundschaftsbegabung hat. Uns fehlen oft in unseren christlichen Gemeinden die Freunde in der Welt, denen wir überhaupt das Evangelium sagen können. Wir brauchen die Begabung der Freundschaft. Freundschaften knüpfen. Meine Freundin in Linz, die ist in der Tafelarbeit aktiv, die ist im Altenheim aktiv, unter den Ehrenamtlichen. Die hat überall Kontakte. Und die pflegt das auch. Und dann, wenn wir ein Frauenfrühstück haben, dann weiß sie, wen sie einladen kann. Das ist ihre Begabung und Gott gebraucht das. Interessant, Petrus, da nimmt Gott die Schwäche und verändert sie. Und Philippus, da nimmt Gott die Stärke und gebraucht sie. So ist Berufung. Gott will mit unseren Stärken arbeiten und an unseren Schwächen arbeiten. Beides gebraucht er und nimmt es an. Dann den Nathanael. Philippus, ja hier auch Freundschaftsevangelisation, er findet den Nathanael und führt ihn zu Jesus. Und Jesus sagt, ich sah dich schon unter dem Feigenbaum. Was er da gemacht hat, der Nathanael, das wissen nur die zwei, Nathanael und Jesus. Das lässt die Bibel offen und das ist gut so. Jesus kennt uns durch und durch, egal ob wir da fromme Gedanken hatten, über die Wahrheit nachgedacht haben, wie ich immer geglaubt habe, aber das steht da gar nicht, oder Probleme gewälzt haben, Sorgen gewälzt haben. Jesus kennt dich und das hat den Nathanael überzeugt und das lesen wir im Johannesevangelium noch öfter, dass Menschen dadurch zum Glauben kommen, weil Jesus sie kannte. Er kennt dich mit all deinen tiefsten Sorgen und Problemen und Sehnsüchten und nimmt dich an. Und dann sagt er zuletzt, Ihr werdet den Himmel offen sehen und die Engel Gottes hinauf und herabfahren über den Menschensohn. Ob er das gesehen hat? Hast du das gesehen? Hast du schon mal so einen offenen Himmel gesehen? Stimmt die Verheißung? Kennt ihr diese Verheißung? Erinnert euch das an was? Ich sag mal, Gott, Abrahams, Isaaks und Jakobs. Jakob hat diese Himmelsleiter gesehen im Traum. Und ich bin überzeugt, die Juden, die das Alte Testament kannten und wussten, das sind unsere Glaubensväter, die verstanden das. Mit diesem Satz hat Jesus den Nathanael und die Jünger hineingestellt mit Abraham, Isaak und Jakob auf dieselbe Stufe. Ihr steht unter derselben Verheißung, unter demselben Angenommensein, zugehörig zum Volk Gottes, Kinder Gottes zu sein. So verstehe ich diesen Vers. Da haben wir nun die kleine Jüngerschaftsgruppe, mit der Jesus angefangen hat. Ganz unterschiedliche Menschen, Leiter und Evangelisten, Stille und Aktive, Zweifler und Glaubende. Ganz unterschiedlich. Der Nathanael, der Zweifler und auch der Unscheinbare. In den ganzen Jüngerlisten wird er immer mit seinem Beinamen erwähnt, Bartholomäus. Erst bei Johannes 21 taucht wieder der Name Nathanael auf. Aber er stand nie im Vordergrund. Er war immer ein unscheinbarer Stiller. Auch Andreas wird ein paar Mal im Zusammenhang mit Philippus erwähnt, aber sonst ziemlich still. So ist Gemeinde. Und Gott gebraucht sie alle. Jeder gehört dazu und jeder ist mit seiner Eigenart gefragt. Amen.